dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 230. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Kedi.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen und wir verkosten jede Woche einen Wein. Und der eine weiß nie, was die andere mitgebracht hat. Und umgekehrt, weißt du noch, was wir letzte Woche im Glas gehabt haben?
Ja, yep, das war so ein Mix aus Frankreich und Deutschland, beziehungsweise eine Brücke zwischen Frankreich und Deutschland bis zum gewissen Grad. Und zwar war es das Spätburgunder Schweigen 2022 vom Weingut Jülk. Und das war einfach purer Saft. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Ding. Ortswein, der einfach auf einem absoluten Top-Niveau ist. Das ist natürlich immer sau cool. Also preis-leistungstechnisch auch ein Wahnsinn.
Korrekt.
Und ja, purer Saft, sehr viel Freude. Natürlich schon mit ein bisschen Power. Es ist 22.
Na sicher.
Aber das war schon sehr, sehr cool. Und die Geschichte natürlich auch sehr spannend, weil wir da eben in der Südpfalz und zwar direkt an der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland sind. Und in dieser Geschichte geht es ja sehr viel um die Grenze beziehungsweise um die Nicht-Existenz einer richtigen Grenze tatsächlich.
Korrekt.
Ja?
War eine sehr europäische Geschichte.
Eine sehr europäische Geschichte, so ist es.
Und heute sind wir wieder mal unterwegs. Wir sitzen gerade in Südtirol, im wunderschönen Südtirol, im wunderschönen Eisacktal, beim Daniel Siegmund. Danke, dass wir da sein dürfen.
Servus,
schön,
Daniel.
Schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr.
Sehr, sehr cool. Danke dir. Und du hast uns auch schon was eingeschenkt und das schauen wir uns jetzt gleich mal an, hätte ich gesagt.
Sehr gerne.
Sowieso. Du hast vorher gesagt, Rotwein, typisch Eisacktal.
Ja, also Stand jetzt vielleicht noch nicht ganz, aber ich glaube zukunftstechnisch sind wir nicht ganz falsch mit dabei. Einen Auftrag bekommen, irgendwas von ins Blind zu bringen.
Na sicher.
Und ist gar nicht so einfach bei so kleinen Sortiment.
Ja.
Und deswegen war ein bisschen die kreativ.
Warst du ein bisschen eingeschränkt in der Auswahl. Diese Nasen ist so geil.
Sowas von schön. Mega schöne Reduktion da.
Voll schön.
Und darunter schon die kleine Saftfrucht, die so ausschaut und sagt, komm, nimm mal einen Schluck.
Alles hellrot.
Großartig.
Alles ultra frisch natürlich. Das ist ein bisschen was Florales trotzdem da dabei, neben dieser schönen Reduktion. Ach. Und es ist natürlich Saft. Das ist sehr hell, finde ich. Hat trotzdem so ein bisschen was Fleischiges da dabei.
Das taugt mir so sehr.
Richtig tänzelnd, voll teig hinten auch dann. Voll schönes Tannin, aber fein.
Ganz, ganz fein. Deswegen ultra Trinkfluss natürlich. Das rinnt
ohne
Säure,
Ende. Logischerweise.
Ja, genau. Würzigkeit zieht sie extrem schön durch. Klare rote Frucht. Geil. Also, ich war, wenn man du das jetzt ganz blind geben hättest und du sagst mir nicht, wo wir sind und bei wem wir sind und so weiter, ich wäre wahrscheinlich auf Pinot.
Schon gar nicht mal so falsch.
Na, ja. Sagst du. Weil das ist so dieses universelle, richtig schöne Pinot.
Ja.
Das ist so mein Universalbild davon, wie das auf ganz fein geht.
Ja,
genau. Ja.
Diese ganz schöne Würze, diese ganz helle Sauerkirsche da drinnen, das funktioniert also das ist, sehr, sehr gut.
Das ist wirklich mein Universalbild von diesem modernen, mit ein bisschen Reduktion.
Ja, ja.
Pinot, der einfach unendlich schön ist, fein ist und einfach rinnt gleichzeitig. Ja.
Also es ist effektiv unser Pinot. Willst du Jahrgang auch noch roten schätzen oder soll ich aufdecken?
Was machen wir da jahrgangstechnisch? Es kommt insgesamt schon sehr kühl daher.
So, du hast angefangen mit 21.
Genau.
Das war ein kühles Jahr.
Ja.
Aber es kommt generell, deine Sachen kommen kühl daher. Jahrgangsunabhängig, immer sehr, sehr auf der kühlen Seite natürlich. Und es wirkt jünger als 21.
Habe ich recht? Stimmt, cool. Ja. Stimmt.
Toll. Jetzt willst du wissen, wie 23 versus 24 versus 22 bei dir ist, beziehungsweise 24 braucht man noch gar nicht reden. Ne? Ist der 23er schon heraus, der Jahrgang jetzt?
23 ist aktuell auf dem Markt. 23 war so ein bisschen ein Mix zwischen kalt und warm, würde ich sagen, vom Jahrgang. 22 war halt sehr, sehr warm.
Ja.
Genau.
Und viel weiter halt nicht helfen, sehr, sehr warm.
Ja, ganz okay. Genau.
Deswegen müssen wir wohl wahrscheinlich auf den 23er gehen.
Ja, vom Gefühl her auf 23, gell?
Fast. Also,
fast.
Es ist effektiv 24.
Ah.
Es ist unser nächster, was auf den Markt kommt, sozusagen.
Ja.
Das ist im Frühjahr im Minor soweit.
Ja.
Und eben weil irgendwie bis blind, aktuelle Jahrgänge blind und so weiter, ist ja ein bisschen langweilig, noch eingedenkt. cool. Ich bringe etwas, was noch nicht existiert.
Ja,
sozusagen.
Perfekt.
Genau.
Sehr, sehr schön. Schön. Ja gut, gehen wir uns drauf freuen. Passt.
Wie war 24 insgesamt bei euch? Weil das ist so kühl und so fein.
Selbst trifft es eigentlich auf den Punkt. Ja. Also 24 war sehr verregnet, war sehr ein intensives Jahr für uns. Aber eher im Keller, allem so Jahrgänge, was mehr Spaß machen.
Ja.
Also im Keller wird es einfacher, Weinbergsarbeit war ein bisschen schwieriger. Aber haben wir ganz gut hingekriegt und 24 ist effektiv sehr saftig, sehr groß.
Mhm.
Genau das, was wir gerne haben, ja. Was unserer Stilistik unterm Strich entspricht.
Ja, perfekt, weil das also ja. Spiegelt das halt zu 100% wieder. Ne?
Bin sehr ich schön. Froh, dass ich es auch so sehe. Ja, ja, genau. Mhm.
Sehr, sehr schön.
Ich könnte da ewig einrichten.
Schon, gell?
Ah, gell. Das trifft mich halt schon sehr genau.
Ja. Danke, du hast uns eine Freude gemacht. Hörste.
Yes.
Ja, gerne.
Na gut, Daniel, wir haben ja für Folge 181 schon lang und breit über deine Geschichte und so weiter gesprochen. Aber ich glaube, die Leute wollen das trotzdem nochmal von dir
ja,
hören.
Sicher.
Schauen, ob ich alles richtig erzählt habe.
Ja, das war schon ziemlich korrekt. Ja.
Sehr gut.
Sehr gut, auch das wollen wir hören.
Ja, das hilft uns auch ein bisschen Credibility sammeln, das ist schon gut. Wir sitzen da an einem alten Hof im Eisacktal in Tschötsch, gell?
Genau.
Mhm. Also wir sind ein paar, gar nicht Kilometer von Brixen entfernt eigentlich. Sind
das so quer
ist das
gegenüber,
überhaupt
ne?
ein Kilometer?
Nein, ja, vielleicht auch ein Kilometer ja. bis ins Stadtzentrum. Cool.
Ja.
Also Tschötsch ist die Fraktion, gemeindetechnisch sind wir bei Brixen.
Ah, ja.
Also mittleres Eisacktal, kann man so sagen. Und genau, der Hof hat eine gewisse Historie.
Genau.
Ist jetzt noch nicht so ewig lang bei uns im Familienbesitz. Das heißt, mein Urgroßvater hat den gekauft.
Und das ist Südtirol für euch. Er ist noch nicht so ewig lang im Familienbesitz. Ja, genau. Der Urgroßvater hat er erst gekauft.
Ja, genau. Da muss man schon dazu sagen, dass es nicht so lang ist. Ne?
Ja, fast. Also es gibt schon Betriebe oder Höfe, was wesentlich längere Historie haben. Aber jetzt, ich bin die vierte Generation, kann man sagen. Genau.
In Österreich verkauft man das ja quasi schon immer. Wir waren schon immer da. Das ist ein Urbetrieb der Familie.
Ja, ja, in Österreich haben wir das schon alles erfunden quasi. Da hat es davor nicht einmal Zivilisation gegeben.
Ja, genau. Und dann sind wir gekommen.
Aber ja, in Südtirol gibt es halt noch ein bisschen mehr Historie über sehr, sehr viele Generationen teilweise. Das ist
ja, das kann man schon voll. So sagen, ja.
Also ihr seid quasi Zugereiste.
Genau, also eigentlich komplett Zugereiste, weil mein Urgroßvater ist vor Trient auch gekommen und hat noch eben den Betrieb gekauft, hat den noch geführt, hat dann nachher meinen Opa, den was ich kennengelernt habe, weitergeben und der hat das noch eine gefühlte Ewigkeit gemacht. Aber nicht, weil er so viel Lust drauf gehabt hat, sondern vielmehr, weil kein Nachfolger oder beziehungsweise Nachfolgerin abzusehen war. Und er hat es noch effektiv so lange bewirtschaftet, bis es nicht mehr gegangen ist. Also er war fast 80 Jahre, ist halt noch im Weinberg gestanden und irgendwann natürlich wird es ein bisschen anstrengend.
Geht's nicht mehr, klar.
Und für den Betrieb war es danach ein bisschen eine ungewisse Zeit, wie es weitergeht. Weil eigentlich die drei Kinder, also einerseits meine Mutter und meine Tante, mein Onkel, die waren alle schon in ihrem Weg gefestigt, haben alle schon Berufe ausgeübt. Und unterm Strich hat es dann eigentlich meine Mama so ein bisschen gezwungenerweise, dass die Sorgen weitergeführt.
Es war auch eher, weil sie gesagt hat, sie will nicht, dass das jetzt aufhört, ne?
Genau, ja. Das war ihr Gedanke. Sie möchte nicht, dass ihre Heimat eigentlich im schlimmsten Fall verkauft wird oder anderweitig irgendwie zerstört wird. Und ich habe ihr sehr viel zu verdanken, weil sie hat noch effektiv aus einem Betrieb, was sehr heruntergewirtschaftet war, würde ich sagen. Weil natürlich mit Mitte 70 Jahren, fast 80 Jahren, ohne Nachfolge in Sicht macht es halt einfach keinen Sinn.
Ja, also, sicher, dann bringt es ja nichts, wenn du ewig für eine investierst, weil du denkst, wenn es keiner weitermachen will, dann mache ich das halt nur so lange ich kann und dann fertig.
Du kannst auch nicht mit so viel Energie mehr das alles auch machen.
Genau.
Ja. Mit dem Alter, das geht sich halt auch gar nicht aus.
Das funktioniert irgendwann immer. Und das ist auch So, mein Opa hat es gut weitergeführt bis zum Schluss. Mhm. Und dann hat es effektiv meine Mama übernommen und sehr viel Herzblut, sehr viel Kraft investiert, sehr viel Zeit investiert, um im Betrieb auf einen Punkt zu bringen, wo er heute effektiv ist. Das heißt, die Grundfläche findet sie, 2 Hektar, die hat sie rundum komplett saniert. Mhm. Mhm. Muss man vielleicht ein bisschen differenzieren, das sind jetzt nicht österreichische oder deutsche Verhältnisse.
Ja.
Bin zu Weinberg und zu legen, da gehört noch Trockensteinmauer und da gehören Baggerarbeiten dazu und so weiter und so fort. Also da sprechen wir einfach ganz anderen finanziellen Aufwand unterm Strich.
Ja, und auch körperlichen Aufwand, weil ich meine, das ist komplett steil, ne?
Genau, ja. Ist alles Steillage und das beansprucht nachher schon.
Mhm. Naja, es ist schon heftig. Vor allem, weil du gesagt hast, sie jetzt eigentlich gezwungenermaßen mehr oder weniger mal übernommen und dann diese Leidenschaft trotzdem dafür aufzubringen, ist schon ein starker Stickel.
Absolut,
ja. Also das ist schon richtig cool. Magst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, was deine Mama vorher gemacht hat oder wie ist das überhaupt gegangen, dass sie gesagt hat, ja passt, ich mache das jetzt, ich kümmere mich da jetzt darum.
Also meine Mama ursprünglich hat sie Friseurin gelernt und hat da auch nebenbei noch ein bisschen so als Friseurin gearbeitet.
Ja.
Aber sie war hauptberuflich eigentlich auf dem Betrieb von meinem Tata, von meinem Vater sozusagen. Mhm. Der ist 10 Minuten von da entfernt. Wir sind in einer glücklichen Situation, dass wir 2 Betriebe auch gehabt haben. Und sie war da schon die Bäuerin, hat die ganzen Feldarbeiten mitgemacht, hat den ganzen Haushalt gemacht, weil wir klein waren, die Kindererziehung und so weiter.
Ja.
Und durch den war es in der Materie eh schon tief drinnen und hat sich auch schon ausgekannt. Und glücklicherweise hat sie noch in gewisse Bereiche wie Pflanzenschutz und so weiter, Maschinenarbeiten, hat sie noch die Hilfe von meinem Tata gekriegt, weil er selber natürlich allem gemacht hat und sie haben ein bisschen weniger tief involviert war. Und dann haben sie die Betriebe so beide nebeneinander ein bisschen geführt, schon gemeinsam, aber auch irgendwie getrennt. Mhm. Also meine Mama war hauptsächlich jetzt auf Inzern Weingut, mein Tata hauptsächlich auf dem Betrieb, dem was mittlerweile mein Bruder weitermacht und führt. Mhm. Mit ein bisschen Obstbau, Äpfelsaft, was sie sehr hervorragend machen. Und so hat sich das ergeben und sie hat das noch gut weitergebracht. Und dann ist im Jahr 21 also der nächste Junge gekommen. Der was, ja, glücklicherweise freie Hand gekriegt hat, aber auf der anderen Seite halt auch schon einiges an Lehrgeld zahlen hat müssen.
Das gehört dazu.
Sehr gut.
Nur zur zeitlichen Einordnung. Deine Mama von deinem Opa hat es übernommen 2006, gell?
Genau.
Ja, genau. Ja,
sie hat
da liegt dann doch ein bisschen Zeit dazwischen.
Ja, sie hat den Betrieb 15 Jahre sozusagen geführt.
Und sie hat Trauben abgeliefert an die Genossenschaft.
Genau.
Ne?
Ja. Wir waren ganz klassisch Traubenproduzenten.
Ja.
Ist eh gang und gäbe in Südtirol. Und eben, da bin ich irgendwann von der Ausbildung zurückgekommen und habe mich noch entschlossen, das selber umzupacken.
Ein bisschen musst du noch erzählen von dieser ganzen Ausbildungszeit und so weiter. Ich habe noch im Kopf, dass du erzählt hast, du wolltest am Anfang gar nicht so dringend Winzer werden, sondern eher so Richtung Schreiner, Tischler, sowas in die Richtung, gell? So Holzarbeit. Ja.
Das ist auch irgendwie wieder so ein Verwandtschaftsding ein bisschen. Weil ursprünglich hat mir die ganze Weinbauarbeit, das hat mir ehrlicherweise nicht getaugt. Es war allem ein bisschen gezwungen, wobei auch nicht übertrieben gepusht von meiner Mama. Also es war schon eine gewisse Freiheit, aber echt ein gewisser Zwang. Mhm. Und im Sommer und so weiter gibt es auch schönere Beschäftigungen für einen Jugendlichen vielleicht,
mit Weinbauern
zu gehen.
Vor allem mit weiß ich nicht, was du warst, wahrscheinlich 14, 15 warst du ja
genau,
auch nicht,
genau.
Was du mal machen willst oder was das alles auch heißt, was da dahinter ist, woher?
Ja, das hat sich noch im Laufe der Zeit glücklicherweise ergeben. Aber der Grundgedanke war schon viel mehr, aufs Handwerk zu gehen, weil wir auch das Glück haben, dass eigentlich die ganze Familie sehr handwerklich begabt ist.
Ja, das hilft.
Und das hat mich halt allen viel mehr interessiert. Ich habe noch meinen Onkel oft einmal, der ist eben Schreiner, habe ich ein bisschen geholfen und das hat mir schon getaugt. Aber dann hat es so geheißen, ja, aber macht echt einmal die Landwirtschaftsschule zuerst. Und danach kannst du auch noch Schreiner werden, weil du noch 3 Jahre in der Schreinerausbildung, also hat sich gut ergeben eigentlich.
Ja.
Und ja, noch in Südtirol angefangen mit der Ausbildung. Leinburg, ganz klassisch, ja, wie es bei uns so der Werdegang ist. 3 Jahre waren die Grundausbildung, Obst und Weinbau. Dann habe ich ein 4. Jahr zu Kenk auf spezialisierter Weinbau, weil mich in den 3 Jahren noch echt schon allerweil mehr fasziniert hat und gepackt hat. Und in der 4. Klasse war noch das Schreiner-Thema irgendwann vom Tisch.
Ja.
Also noch effektiv ist Weinbauliche überwiegt. Und so ist noch dazu gekommen, dass ich noch 2 Jahre nach Deutschland, nahe Würzburg, die Technikerschule Veitshöchheim besucht habe. Und das ist auch der Grund, wieso wir heute hocken. Ja.
Das kann man wirklich. Warum Deutschland? Das musst du jetzt natürlich auch nochmal ausführen.
Ja, das war auch nicht weit hergeholt. Ich habe einen Schulkollegen von der Leinburg gehabt, der ist ein Jahr vor mir auf die Technikerschule gegangen. Und den hat es halt super getaugt. Und dann habe ich mich hingeschrieben. Also es war gar nicht so groß überlegt eigentlich. Das war das positive Feedback von meinen Kollegen. Sicher. Und dann hat sich das so ergeben.
Ja, wenn du von wem hörst, hey, das ist cool. Und du denkst, ja, ich suche eigentlich eh genau sowas. Mhm. Why not?
Genau, ja. Das war ziemlich simpel. Dann haben wir eigentlich kein Zusammenhalten außen vor und innen vor. Also das hat alles super gepasst. Mhm. Mit den ursprünglichen Gedanken, dass ich gern Kellermeister während dat in einer Genossenschaft.
Genau.
Ja. Und jetzt nicht geschafft.
Ja, genau. Naja. Wie hat sich das dann geändert?
Kann ja noch werden.
Wer weiß. ja, das war ein bisschen die Mitschuld, oder dat ich sagen, die Hauptschuld für die Mitschüler.
Ja.
Ach, diese Mitschüler immer.
Ja, das ist ein Problem. Nein, das passt eh. Das passt eh. Aber es waren halt effektiv vor allem 3 Mitschüler, was schon ein bisschen mehr Erfahrung mitgebracht haben, was mittlerweile eher schon die meisten Banking-Podcast waren. Großteils der Carsten Salwächter, der Conny von Conny und Defi und dann der Jonas Brandt, was mich da eben ein bisschen umgepolt haben, unter dem Strich, weil ich halt sehr, sehr viel Südtirol mit gehabt.
Ja.
Sei es Genossenschaften, sei es auch kleinere Winzer. Mhm. Aber halt, ja, sie haben die Schönheit vom Wein nie entdeckt. Oder fast nie entdeckt, ja.
Das heißt, du hast die mitgenommen und sie haben die einfach zerrissen und haben gesagt, ja, das geht noch besser.
Kann man schon so sagen, ja. Es versteht man ja eh nicht, wenn man die Stilistik ein bisschen kennt von ihnen, dann passt das logisch auch gar nicht.
Ja,
das passt
auch
nicht zusammen. Sicher. Und natürlich fängt man selber noch an, ein bisschen zu denken.
Mhm.
Und lässt sich auch beeinflussen. Ich war der jüngste Schüler irgendwo mit 19 Jahren oder so, also schon recht zeitig.
Ja.
Weinverständnis noch nicht so ausgeprägt. Und dann ist man schon sehr offen für Neues. Und so hat sich das noch ergeben, dass es mit dem Kellermeisterposten jetzt nicht mehr so gut harmonieren.
Erzähl mal, hast du irgendeinen Wein, den du wirklich noch in Erinnerung hast, der ein Augenöffner war? Irgendein eine Erlebnis?
Ein Wein eigentlich, das ich jetzt nicht unbedingt sagen, es war schon ein bisschen ein Betrieb.
Mhm.
Und selber Ziereisen. Durch den Karsten eben, er war sehr mir Praktikant und ein sehr geschätzter Praktikant, kann man sagen. Und dementsprechend hat er es auch öfter mitgehabt. Und das war schon so eine Stilistik, ich glaube auch perfekt irgendwie von zu klassisch auf zu Naturwein, sagen wir zu kommen. Das ist, finde ich, halt so in der Mitte drin.
Ja, genau.
Es ist einfach so richtig schön handwerkliche Wein.
Richtig.
Genau.
Was mir halt nach wie vor auch allem noch am besten taugt.
Ja.
Also, ja.
Da ist nichts fehlerhaft, da ist nichts irgendwie ganz wild, aber es hat jetzt so eine ultimative eigene Stilistik und ist halt einfach ganz, ganz groß.
Ja, so ist Punkt. Es.
Genau.
Unendlich ernsthaft, unendlich handwerklich.
Ja.
Wunderschön. Ja.
Also viel Verständnis dafür.
Ja. Ziereisen also. Sehr gut. Waren es die Pinos? War es irgendwas?
Mehr Weiß.
Weiß.
Mehr Weiß.
Mehr Weiß. So Chardonnay-mäßig.
Gut.
Und so weiter. Ja,
ja. Sehr, sehr schön. Ja.
Einer von vielen.
Ja.
Aber
ja.
Schon etwas, was ein bisschen ein Gedächtnis geblieben ist.
Ja, sicher.
Ja. Ja. Nein, irgendwas bleibt im Normalfall hängen.
Ja.
Ganz oft hast du auch zwei Weine oder Winzerinnen und Winzer, wo du sagst, wie ich das erste Mal probiert habe, das hat mich schon einfach beeindruckt.
Gemacht,
ja, ganz genau. Manchmal gibt es halt sowas, ne? So ein paar Momente. Das heißt, das war so 2015, 2016, du warst da in Würzburg.
Genau, 2016, 15, 16 bis 17 war noch war der Abschluss.
Ja.
Habe ich noch erfolgreich angeschlossen.
Sehr gut.
Und bin nachher bei uns in Neustift, also ein Dorf weiter sozusagen, zur Winzer gegangen und habe dort mitgearbeitet für 1,5 Jahre. Vom Weingut Köfererhof. Das ist jetzt eher klassischer ausgerichtet. Aber mir ging es halt auch viel mehr darum, einfach ein bisschen etwas dazu zu verdienen, in den ersten Keller zu sanieren und so weiter. Aber ist auch eine interessante Sichtweise. Der Günther, der was das Weingut führt, ist ein unglaublicher Verkoster. Mhm. Also verkostungstechnisch extrem viel gelernt. Das ist extrem, was der alles zerlegt. Also das ist wirklich Wahnsinn. Cool. Und in der Zwischenzeit noch mal eine Lese von Peter Lauer an der Saar gemacht, um ein bisschen Riesling kennenzulernen, zu verstehen, wie es funktioniert. Und sei auch sehr aufschlussreich, sehr lehrreich gewesen, weil er einfach sehr tief begründete Zugang zum ganzen Wein hat. Und das finde ich auch sehr bemerkenswert, wenn jemand weiß, was er tut, wieso er es tut, weshalb was passiert und so weiter. Selber war sehr lehrreich und ja, danach war der Wille, selber etwas zu machen, eigentlich größer, als wir noch irgendwo hinzureisen. Und nachher sind wir gestartet.
Das war dann so ab 2020 um und um, wenn ich das richtig ausgerechnet habe.
Ja, genau. Also seit 17 habe ich so Versuche gemacht, hauptsächlich mit Silvana. Mhm. 2020 war noch der erste Versuch, was cool war, was wir noch effektiv in Flasche gebracht haben.
Ja.
Und 2021 war noch der Start,
der erste richtige Jahr,
offiziell losgegangen ist.
Wie waren denn so die Reaktionen auf deine, oder wem hast du deine ersten Weine gezeigt? Wie hast du da Referenzen auch gesucht? Oder hast du es gar nicht gemacht? Hast du einfach gesagt, das taugt mir, persönlich passt, wir können loslegen?
Schon Austausch, sehr wichtig nach wie vor. Austausch mit Winzer von der Gegend, mit sehr handwerklich arbeitenden Winzern. Andererseits Austausch mit den Schulkollegen, was auch immer wieder auf Besuch sein, wo wir noch Keller probiert haben und so weiter. Hat sich auch ganz gut gegeben. Und weil es effektiv in der Flasche war, habe ich ein, zwei gute Kontakte gehabt für Südtirol, wo es noch auch so effektiv noch ein bisschen umgehabt hat. Natürlich noch die angefüllten Weine auch in die Schulkollegen zukommen gelassen, gefragt, wie sie es fänden, wie sie ihnen taugt und so weiter. Und durch den Seminar auch zu ein und anderen Händler kommen, glücklicherweise. Und ja, hat es eigentlich so recht gut begonnen, das ist so.
Wir sind auch auf dem Hof, also wir sind hier oben in der Wohnung und unten ist quasi der Keller, ne? Also das ist eh alles Hof vom Opa, so wie er war. Hast du auch für Umbauarbeiten vor dir gehabt, wie du das Ganze dann ernsthaft übernommen hast für den eigenen Weinbau? Weil deine Mama hat ja bis zu dem Zeitpunkt wirklich Trauben einfach geliefert. Wie war das da?
Also es haltet sich sehr in Grenzen, das ist so. Wenn ich das mit anderen Weingütern vergleiche, dann ist es eigentlich ein sehr minimaler Aufwand gewesen. Natürlich vom Studium aus, die Mama eh den ganzen Betrieb schon weitergebracht und so große Rücklagen waren jetzt nicht da.
Ja.
Aber eben dank unserem handwerklichen Geschick haben wir das effektiv recht gut hingekriegt.
Habt ihr auch für selber machen können?
Ja. Viel selber, cool. Viel mit Bekannten. Und das waren, wie gesagt, wir haben Boden, Wasser, Strom, einen neuen Putz und fertig. Ja. Also das ist jetzt nicht... haltet sich in Grenzen.
Ich finde es gut, dass du das so ein bisschen aus dem Ärmel schüttelst. Ja. Ah, nur Boden, Wasser, Putz, fertig, alles so. Boah, wir müssen das jetzt komplett umbauen. Ja. So, easy.
Überhaupt kein Problem.
Aber ihr habt das wirklich alles selber gemacht, gell?
Ja, hauptsächlich. Ja, so ein paar pensionierte Handwerker, was noch geholfen haben weiter. Das ist schon ein großer Vorteil von so klar strukturierter Gegend, würde ich sagen. Dass man einfach viele kennt. Was irgendwie wo etwas kennen. Na, und da funktioniert es ganz gut.
Ja, und dass das viel nur in kleine Berufsgruppen auch wirklich gibt und nicht irgendwie, du musst jetzt zu einer riesen Firma gehen und die schicken da dann irgendwie einen Arbeiter, der da das macht oder sonst was. mit den Leuten, wo du das kennst und so kannst du das halt ausmachen. Das geht halt trotzdem einfacher.
Ja, ja, viel, viel unkomplizierter und bürokratischer.
Ja.
Und auch kostengünstiger, muss man ehrlich sagen.
Ja, na klar.
Was wahrscheinlich weniger kostengünstig war und vor allem nervengünstig war, ist die Umstellung auf Bio, ne?
Ja. Ja, das trifft. Das trifft es auf den Punkt.
Erzähl mal, war das von Anfang an klar, dass du Bio machen willst?
Bio war klar. Bio war klar seit so zweite Klasse Leinburg.
Ah, wirklich?
Also schon so, so mit, was ist man da, 16 Jahren circa, plus minus. Helene, meine Winzerkollegin Wolfgang von Bio-Weingut Zöllhof zu verdanken, weil sie seien halt Bio-Pioniere.
Ja, genau.
Also sie seien schon über 30 Jahre mittlerweile Bio. Und ja, ich, vielleicht bin ich ein Mensch, was sich leicht beeinflussen lässt. Ich weiß es nicht. Aber durch ihn ist das entstanden, dass das eigentlich viel sinnvollere Konzept ist. Und muss ihm auch recht geben, hat er recht gehabt. Leihhalterumstieg war nicht ganz so toll. Wir waren noch Traumproduzenten oder Traumlieferanten für die Genossenschaft. Das System in der Genossenschaft ist nach wie vor Kilo und Zucker. Er gibt den Preis. Und mit dem ersten Bio-Umstieg, was wir 2019 eben gemacht haben, hat das System in Herbst nicht mehr so gut funktioniert.
Ja, klar.
Die Trauben waren aus unserer Sicht reif. Aber natürlich nicht bei der Gradation, was für die Genossenschaft interessant ist oder gewollt ist. Und dann haben wir schon große Verluste gehabt, weil wir sie einfach hängen gelassen haben. Und ja, ohne irgendwie gegen Fäulnisbehandlung oder sonst etwas. Nicht? Und das ist noch teilweise stark zusammengebrochen, die Weinberge. Und dementsprechend haben wir halt eine geringere Ernte gehabt. Danach ist es ein bisschen besser gegangen. Weil 2020 sind wir von der Genossenschaft weggegangen, sind wir zum Lageder, Alois Lageder gewechselt, noch als Traubenproduzenten.
Ja.
Und die sind wir oben da natürlich viel ein größeres Verständnis.
Ja, die arbeiten natürlich anders. Ja.
Genau, und mit die sind wir jetzt noch super funktioniert.
Ja, super.
Ja, also da sind die Lesezeitpunkte sehr gezielter. Wenn es problematisch wird, dann kann man lesen und sie sind da sehr gesprächsbereit und das hat uns noch auch viel weitergeholfen.
Ah, spitze.
Und ein weiterer Punkt für die Selbstvermarktung ist mit der privaten Abnehmer halt auch viel einfacher wie in der Genossenschaft. Weil dann ist man verpflichtet, die gesamte Produktion abzuliefern.
Ja, sicher.
Also es war eigentlich eine Frage der Zeit, bis wir wechseln.
Ja, klar.
Und bei Lage, da warst du dann flexibler. Das heißt, du hättest in der Theorie nur ein bisschen länger was liefern können und einen Teil für dich selbst behalten können und so weiter.
Genau. Also das ist jedes Jahr einfach Absprache. Mittlerweile sind wir auf dem Stand, dass wir die gesamte Fläche selber ausbauen, bis auf einen kleinen Teil Gewürztraminer, was wir noch im Bestand haben. Das geht weiterhin zum Lageder.
Und davor wart ihr wirklich bei der Genossenschaft da, bei der
Eisacktal.
Ist das ein Eisacktal oder ist das Brixen oder was gibt es dafür?
Wir sind vorher bei der Eisacktaler vorbeigefahren.
Genau, ich seid bei der Eisacktaler vorbeigefahren.
Ja.
Wir waren sein Mitglied und neben der Eisacktaler gibt es nur noch Kloster Neustift, was Trauma abnimmt. Und das sind eigentlich die zwei Großen.
Die bei euch relevant sind.
Genau, ja.
Alles klar.
Und wie war das mit der ganzen Bio-Umstellung? Weil du hast gesagt, ihr habt im Endeffekt, wann begonnen dann wirklich mit Bio?
2019.
Und da war aber die Mama schon auch noch sehr involviert. Wie hat denn die das aufgefasst? Hat die gesagt, ja passt, Bio, das machen wir? Oder hast du das da schon so weit gehabt? Oder wie war da die Kommunikation zwischen euch? Weil das ist ja schon einmal ein anderer Aufwand.
Das, wie soll ich das sagen? Ich glaube, meine Mama war einfach froh, dass sie immer kommt und weitermacht. Also das war, oder ist, glaube ich, allem noch für sie auch schon ein sehr befriedigendes Gefühl, dass der Betrieb weitergeht. Und sie hat mir effektiv von Anfang an komplett freie Hand gelassen. Ja, cool.
Finde ich auch stark natürlich. Ja, ich meine, ich war, dass du dich freut, dass du das weitermachst.
Na, schon,
aber wenn du 15 Jahre reinhackelst.
Ich wollte gerade sagen, die hat halt 15 Jahre da richtig Gas gegeben. Und da, also würde ich auch verstehen, wenn sie dann sagt, okay, gut, du kommst da jetzt mit irgendwelchen Ideen, die ich vielleicht nicht so sehe, und da mal diskutiert. Aber wenn sie sagt, ja passt, Das machen wir.
Gell. Das ist eine große Leistung, ja. Ja. Und das ist auch als Übernehmer eigentlich ein sehr schönes Gefühl, dass man machen kann, was man will. Es freut einen sehr. Hinten noch natürlich rückblickend ist man auch wieder schlauer.
Ja, sicher.
Und denkt man, ja, so ab und zu vielleicht hätte sie schon auch gedürfte besorgen.
Ja, ja, natürlich.
War gar nicht so falsch gewesen.
Ja, auf der anderen Seite lernst du nicht mehr draus, wenn du das selber falsch machst.
Ja, das stimmt, genau. So ist es.
Stimmt, du hast ja ganz am Anfang von der Podcast-Folge schon angekündigt, dass du auch als Lehrgeld bezahlt hast.
Ja.
Gehört, glaube ich, dazu.
Ich glaube, es ist immer eine sehr gute Investition, wenn man Lehrgeld zahlt.
Ja, nein, halt, es ist der größte Lerneffekt.
Ja,
hell ist sicher. Ja.
2021 bist du angefangen hast mit deinem ersten richtigen Jahrgang. Das war der Silvaner. War was anderes auch noch dabei?
Wir sind eigentlich mit dem jetzigen Sortiment gestartet. Mhm. Also Silvaner als Hauptrebsorte. Nach wie vor und wird dann so bleiben. Dann haben wir ein bisschen Riesling gehabt, ein bisschen Pinot gehabt, also Pinot Noir und ein bisschen Portugieser. Wir sind effektiv von Anfang an mit den 4 Sorten und mit den 4 Weinen gestartet. Und es wird in näherer Zukunft auch so bleiben.
Mhm.
Vielleicht, wenn sich einmal irgendwie ein Fassel besonders gut schlägt, dann wird es eine Sonderfüllung geben. Aber sonst ist das unser Gedanke. Ich bin allmal Freund von sehr überschaubarem Sortiment.
Jo.
Und eher fokussiertes Sortiment, glaube ich, langfristig macht es schon auch viel mehr Sinn.
Auf jeden Fall, gerade bei der Betriebsgröße, ja. Auch, wenn du da dann auch noch die zerflederst unter 17 verschiedene Sorten, dann 30 verschiedene Weine vielleicht auch noch, weißt, wenn sie das alles, ich glaube, das ist schon gescheiter, wenn man das fokussiert angeht und genau mit einem sehr klaren Sortiment rausgeht. Also macht aus meiner Sicht extrem viel Sinn. Ja.
Man kann halt auch nicht überall sich noch konzentrieren und einarbeiten und ihn steigern. Und ja, wie sagst du nicht, hilft ja auch nichts. Mhm. Jetzt mittlerweile sind wir bei 4 Hektar und das ist noch auch gut. Also das passt. Wir wollen nicht riesengroß werden. Ich sehe uns viel mehr als Familienbetrieb, ich sehe uns viel mehr eigentlich als Bauernbetrieb unterm Strich. Ja, es Big Business werden wir nicht machen.
Big Business. Doch nicht der Kellereimeister.
Nein, echt nicht.
Jetzt hast du gesagt, Silvaner Riesling gestartet und Silvaner Fokus auch. Warum Silvaner und warum ein Riesling? Ist das jetzt rein aus der Typizität der Region oder ist das schon ein eigenes Interesse? Woher kommt das?
Also ich würde sagen, sowohl als auch. Einerseits natürlich habe ich Riesling und vor allem auch Pinot sehr in Deutschland schätzen gelernt und lieben gelernt, was mich noch auch sehr fasziniert hat. Silvaner an sich noch weniger.
Ja.
Hell hat sich ergeben, weil Silvaner die Weißweinsorte mit der größten Tradition im Eisaktol ist und wir das eben auch noch effektiv im Bestand gehabt haben. Und Portugieser ist eh eine Sorte, was kein Mensch braucht, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Aber es hat sich halt eben auch ergeben, weil wenn man von Tradition im Eisaktol spricht, ehrlicherweise müsste man von Portugieser sprechen.
Ja.
Mhm.
Die ganze Geschichte mit Weißweintoll, das ist ja relativ neu. Das ist so in die 50er, 60er Jahre entstanden. Ist der große Wandel auf Weißwein gekommen. Zuvor waren wir effektiv ein Portugieser Gebiet, großteils. Es hat ein paar autochthone Sorten gegeben, wie Furner, Hottlinger und so Geschichten, was jetzt auch nicht mehr verbreitet sein, aber großteil war halt Portugieser.
Mhm.
Und wir haben das Glück gehabt, dass wir Weinberg von der Zeit übernehmen, gekannt haben. Und dann ist eigentlich die logische Konsequenz, dass man es auch in die Flasche bringt.
Ja, sicher.
Ja.
Das ist ein gewisser Respekt einfach auch im Weinberg gegenüber.
Ja, voll. Und das heißt, weil du gesagt hast, Silvaner habt ihr im Bestand gehabt, Riesling nicht. Riesling habt ihr neu ausgepflanzt?
Riesling haben wir neu ausgepflanzt. Und haben wir auch deswegen neu ausgepflanzt, eben weil man es gut taugt. Aber andererseits haben wir schon auch durchaus sehr ähnliche Beschaffenheiten wie in Deutschland. Mhm. Also wir sprechen allen von Schieferböden, Quarzphyllit, allem im Untergrund, in oberen Eisaktol, sagen wir. Mit Auflage Granit, vulkanisches Gestein, was auch super funktionieren kann. Mhm. Und das war halt, ja, das hat sich richtig umgefühlt, hat sich gut ergeben. Mit den Höhenlagen in Kombination, was halt sehr, sehr wichtig ist, funktioniert es recht, recht gut.
Und was, wie viel Hektar und welche Lagen habt ihr dann mit Riesling bepflanzt? Und was für Reben nimmt man dann? Also nimmst du dann deutsche Riesling-Klone oder gehst du dann auf Klone, die es da schon irgendwo gibt? Gibt es da überhaupt sinnvolle Riesling-Klone?
Sinnvolle Riesling-Klone gibt es nicht, ja. Weil Riesling ist so um 2000 ins Eisaktol gekommen.
Ja.
Also ist schon eine recht moderne Erscheinung unterm Strich. Mhm. Wir haben uns deutscher Genetik bedient. Mhm. Ursprünglich sehr, sehr qualitativen, hochqualitativen Umsatz gehabt und effektiver Genetik genommen, was die ganzen Top-Betriebe in Deutschland nehmen oder viele genommen haben für die Spitzenweine. Mhm. Das ist in Geisenheim selektioniert worden, der 355er. Und was mir halt damals gar nicht so bewusst war, dass der zwar offiziell 80 oder 8000 Kilo aufs Hektar bringt, was ja eigentlich richtiger, schöner, perfekterer Trog für Riesling war, aber dass er auf unseren sehr steinreichen Böden noch halt 3000 Kilo bringt.
Ja.
Ups. Ja. Ups, ja. Und dann haben wir auch die Genetik ein bisschen gestreut. Mhm. Also zum Teil noch von Nick Weiss Massenselektionen gepflanzt. Ah, ja. Und ein bisschen breiter aufgebaut. Und mittlerweile bin ich eher der Meinung, dass er unterm Strich halt mit sinnvollst ist.
Voll.
Wie ist so die Aufteilung flächenmäßig ungefähr?
Also es seien so, ja, knappe, so mal 1,5 Hektar Silvaner ungefähr. Demnächst wird es so 1 Hektar Pinot sein. Mhm. Dann haben wir so 1 Hektar Riesling und ja, irgendwo falsche Kalkulation, jetzt stimmt nicht ganz. Weil Portugieser sind 900.000 Quadratmeter, also winzig.
Ja.
Und, ah genau, wir haben ja Gewürztraminer.
Gewürztraminer.
Dann machen wir es voll, die 4 Hektar, genau.
Willst du den Gewürztraminer irgendwann einmal umveredeln eventuell oder darf der so bleiben und landet halt bei den Lagedas?
Nein, das soll weg.
Ah,
also,
ja.
Ich werde in Gewürztraminer keine Chance bieten. es ist einfach nicht eine Sorte, was zu uns passt und sie freut mich halt einfach gar nicht.
Ja, gut.
Und irgendwann wird er außenfliegen.
Aber der Portugieser darf bleiben?
Der bleibt. Der bleibt. Sicher. Ja.
Sehr gut.
haben wir sogar schon die Genetik gesichert, weil es ist ja eine Pachtfläche. Und dann haben wir uns neue Reben machen lassen mit dem Rebholz für die alten Stöcke. Und auf unserem Grund ausgepflanzt, dass das die Genetik zumindest noch Bestand hat.
Sehr schön.
Wie alt sind die Reben?
Die sind 75 bis 110 Jahre.
Also, ja, du hast ja gemeint, aus der Zeit, so um den Weltkrieg und danach.
Ja, genau. Ja. So plus minus, ganz genau kann man es nicht sagen, weil die Dokumentation früher war halt nicht die, wie es heutzutage ist.
Ja, aber schon halt, cool.
Ja. Im Endeffekt, ob sie jetzt 90 oder 100 ist.
Ja.
Ist auch schon egal. Ja. Ja.
So ist es.
Es ist wirklich sehr, sehr alt.
Punkt. Es passt auf alle Fälle, ja.
Erzähl mal, 2021, in den ersten Jahrgang, wie bist du eingegangen oder was für Weine wolltest du machen? Was war so in deinem Kopf damals? Was war dieses große Ziel für dich?
In meinem Kopf war, dass ich so ein bisschen Deutschland angenähert. Es hat von verungselt eine frischere Stilistik werden, eine grotlinigere Stilistik, eine Stilistik, was nicht übertrieben auf Fruchtau gebaut ist, sondern einfach das, was ein bisschen mehr mit Würze spielt, mit einer gewissen Tiefgründigkeit, mit einer gewissen Mineralik, gewisse Salzigkeit und einfach, ja, so der Zugang. Allem auch schon mit dem Gedanke, frühere Lese, weniger Alkohol.
Ja.
So ist trinkige ist trinkbarere, ich war jetzt halt einfach schon das Wichtigste. Mm-mm. Und das hat sich bis jetzt eigentlich auch gehalten.
Wie fühlt es sich an, wenn man gleich am Anfang was richtig macht?
Naja, alles richtig, weiß ich nicht. Es war sicher zum Teil Glück dabei, zum Teil natürlich der gute Austausch mit den Schulkollegen, mit Winzerkollegen, was sehr viel schon geholfen hat. Viel auch von ihnen gesehen, viel schon im Keller probiert. Und da lernt man natürlich sehr viel.
Klar.
Und ja, alles richtig, das ich gar nicht sagen. Aber einiges schon.
Na, siehst du.
Das ist also,
das passt schon.
Ich glaube, ich habe in der Podcast-Folge auf jeden Fall gesagt, du hast alles richtig gemacht.
Ja, ich kann mich sehr genau erinnern an diese Verkostung.
Das war 2022, ne?
Das war 2022, aber das ist der zweite Jahrgang.
Und ja, zweiter Jahrgang hat alles richtig gemacht.
So ist es.
Ja, es ist schon stark, weil ich meine, du musst es trotzdem halt umsetzen können.
Ja.
Weil, ja, ich würde mir auch, wenn ich jetzt anfangen würde, Wein machen, würde ich mir auch vorstellen, ja, passt.
So ein bisschen zurechtlegen, was will ich tun. Ja.
Ich möchte das Trinkig haben, ich möchte, dass da vielleicht ein bisschen Reduktion dabei ist und so. Ja, aber das musst du dir erst einmal hinbringen. Ne? Es ist schon
ja, und
stark.
Auch überlegen. Also diese ganze Überlegung nochmal anstellen, für dich selber so positionieren, auch wenn das vielleicht keiner in deinem Umfeld so macht. Das ist halt das, was ich immer faszinierend finde, weil im engeren Umfeld, im Eisacktal, macht keiner wirklich Weine wie du.
Heil ist ein bisschen der Knackpunkt, das ist so.
Ja.
Weil natürlich wird alles viel einfacher, wenn man Betriebe hat, die was es vorgeben oder die was es sagen, wie es agieren kann. Ich bin mittlerweile, in den Jahren hat sich viel getan, ist viel nachgekommen. Und da schon davor waren gute Ansätze da. Aber ganz auf die frische Stilistik vielleicht war noch weniger.
Mhm.
Ja.
Und es war ein bisschen eine Herausforderung, weil mein Tata ist schon auch noch sehr genossenschaftlich geprägt gewesen.
Klar.
Was sich mittlerweile geändert hat, würde ich sagen. Aber dann hat es schon geheißen, als so ein reifer Traum, das kannst du jetzt nicht machen. Wie soll das jetzt funktionieren?
Ja.
Das ist ja alles unreif und das ist ja noch Grien und Desire und halt ja. Was halt so alles ist. Aber ich meine, wenn der Most gut schmeckt, wenn der Most harmonisch ist, dann kann nicht mehr alles schief gehen. Und noch ein gewisses Glück, dass im Keller auch alles funktioniert hat oder Großteil alles funktioniert hat und eine gewisse Konsequenz, glaube ich, braucht es unter dem Strich. Nicht? Weil wenn man den handwerklichen Zugang hat, nachher passiert halt irgendwann etwas. Also das ist ganz logisch. Und wir haben bis jetzt auch noch nie alles angefüllt, was wir im Keller haben. Weil es halt nicht 100% im Verschnitt zusammengepasst hat.
Naja.
Aber dann muss man halt sagen, jetzt lasse ich die 100 Liter weg oder lasse ich die 200, 300, 400 Liter, ist egal. Müssen wir halt weglassen und der Wein ist der 4 halt umso besser. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, was uns hilft, dass wir selber auch durchziehen.
Ja, das ist natürlich sicher so. Ja.
Das macht es natürlich nicht einfacher, wenn du Sachen weglassen musst. Weil das ist halt, das sind nicht wenig Flaschen, die dann einfach weg sind am Schluss.
Ja, und das ist halt auch finanziell natürlich schon eine extreme Aufgabe, wenn du sagst, ja, okay, gut, ich stehe jetzt da ganz am Anfang, mache da was komplett Neues und muss mich dann eigentlich dafür entscheiden, dass ich sage, ja, okay, von meiner eh schon nur 4 Hektar Fläche, die ich da jetzt zur Verfügung habe, oder damals noch weniger, muss ich dann einen Teil einfach weglassen, weil das halt dann, so wie es im Fassl da steht, nicht 100% dazu passt. Das muss man sich jetzt schon auch trauen, oder?
Ja, sicher. Das ist aber bis zu einem gewissen Punkt, würde ich sagen, eine logische Konsequenz. Mhm. Das ist auch in jedem Winzer, der so arbeitet, glaube ich, schon bewusst, dass nicht allmals 100% richtig geht.
Ja.
Es ist halt, ja, man weiß es ja eh.
Ja, rechnet man damit? Also hast du von Anfang an gesagt, okay, gut, wahrscheinlich, also nur blöd geredet so, wahrscheinlich wird im Köller dann, wird es ein, zwei Fasseln geben, wo ich mir wahrscheinlich dann sagen muss, die passen nicht dazu. Hat man das am Schirm? Oder denkt man sich, okay, das wird alles urgeil?
Auf dem Schirm hat man es schon.
Ja.
Das ist noch passiert, vielleicht aber nicht ganz.
Ja, okay.
Ja. Der Wunsch ist schon, dass es geht, gell?
Ja, logisch. Ja.
Ja, denke ich mir auch, weil ich meine, wenn ich da so viel Zeit, Energie reinstecke, dann hoffe ich ja natürlich immer drauf, dass das alles perfekt wird.
Ja, war logisch die Wunschvorstellung, ja, und der Traum.
Ja.
Aber es ist halt ein bisschen in so einem Umsatz, wie ich eh schon gesagt habe, ich sehe es viel mehr fast als Bauern, als wir,
ja,
als Weinmacher oder Weinverkäufer. Und wenn man viel mehr Bauer ist und es halt auch gern bleiben möchte, dann glaube ich, ist es halt hilfreich, wenn das Produkt im besten Fall für sich auch schon eine gewisse Sprache spricht.
Das
ist halt so der Umsatz, was wir verfolgen. Natürlich hat man bessere Jahrgänge, schlechtere Jahrgänge. Das ist ganz naturbedingt. Aber wir sind halt schon bemüht, unterm Strich.
Davon gehe ich aus.
Ein sehr guter Slogan. Wir sind halt schon bemüht. Also, das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr als nur bemüht.
Ja, das ist so gut da. Was mich noch interessieren würde, so die Details, wie es am Anfang funktioniert hat vom Vertrieb her. Mhm. Also du machst die Weine, du hast ein Bild vom inneren Auge, was du machen willst. Du bist happy mit denen. Wie kommst du zu den richtigen Leuten? Wie kommst du zu den richtigen Händlerinnen und Händlern? Weil Privatverkauf ist ja non-existent. Kundschaft vorher hat es auch keine gegeben. Du musst einfach von null anfangen.
Einerseits über die Kollegen.
Mhm.
Was im Wein noch in Händler gezogen haben. Bin ich auch vor allem sehr ehrlich gezogen, also blind auch geschenkt und taug oder taug nicht.
Mhm.
Cool.
Und soll natürlich startet die Partnerschaft mit den Händlern auch schon wieder ganz anders. Und andererseits muss ich sagen, in Südtirol hat sich das einfach super ergeben, indem wir coole Leute gefunden haben. Also es sind drei Vertreter, was in Südtirol weit sozusagen vertreten. Die, was ein sehr schönes Sortiment haben und durch uns einen guten Zugang zu gehobener Gastronomie haben.
Mhm.
Und nachher gibt sich das andere, ist auch nicht zum anderen.
Ja,
die waren von Anfang an, also das erste Mal waren sie da Fassproben probieren und hat ihnen schon getaugt und dann hat sich das eben gut entwickelt. Und durch die Positionen, sei es La Perla, sei es Niederkofler, sei es Miel, wie sie alle heißen, also schon gute Restaurants, gute Adressen, wird man aufmerksam. Also kriegt man schon eine Aufmerksamkeit von anderen Leuten, was auch im Weinsektor sein.
Hm.
Und dann zum Beispiel hat sich halt in so Italien-Händler hat sich so ergeben.
Hm.
Und ist der zweitwichtigste Markt mittlerweile für uns. Und sein halt alles Leute, mit dem, was wir sehr gerne einfach zusammenarbeiten.
Ja, das ist natürlich essentiell, wenn du Leute hast, mit denen du die verstehst und was du weißt, die verstehen dann deine Weine, die können das kommunizieren, das funktioniert.
Jetzt müssen wir natürlich gleich noch auflösen, einerseits, wer sind die Südtiroler Händler, weil das ist natürlich schon auch spannend, wenn das Südtiroler Hörerinnen und Hörer hören. Also wo gibt es die Weine in Südtirol?
Und dann
müssen
uns.
Wir, genau, müssen wir gleich auch noch dazu sagen, wo gibt es das natürlich in Österreich und in Deutschland?
Stimmt, ja.
Also Südtirol, wir machen ja nichts ab Hof, weil wir eben schon mehr auf Weinberg Kellerarbeit ins Fokussieren wollen. Haben deswegen eine super Zusammenarbeit gestartet mit der Theresa vom Restaurant AO, das ist in Brixen. Und sie verkauft unsere Weine zum Abhofpreis.
Ah, cool.
Das ist eine super Adresse zum Essen. Und zum Schlafen, sie haben ein Hotel mit dabei. Und wenn sie eben Leute umschreiben, dann können wir sie auch umschicken und sie macht das noch für uns.
Das ist ja super.
Ah, cool.
Ist eh Leute 10 Minuten finden, also liegt sie irgendwie auf dem Weg kommen so. Und für die, was vielleicht auf Durchreise sein, haben wir noch dieselbe Zusammenarbeit mit dem Brezhof Bistro in Stürzing. Also das ist sehr zentral gelegen. Auf der Nord-Süd-Verbindung und da kann man auch die Weine zum Abhofpreis kaufen. Ist auch eine super Adresse zum Essen und dann sind wir da eigentlich recht gut angedeckt und sehr happy drüber.
Mhm. Sehr cool.
Österreich haben wir in Dominik, Wien und Udo.
Yes.
Und der, was uns vertritt und einen hervorragenden Job macht, in Deutschland sind wir mit Weinfurore, mit dem Chris.
Ja.
Und ihm und mit Jens von Weinkombinat Hugel.
Ah ja, stimmt.
Das hat es auch super verteilt.
Sehr gut. Und was kostet Pinot?
Genau.
Damit man es ungefähr einordnen kann.
Kostet 29 Euro pro Flasche.
Das ist auch immer so fair.
Das ist ein sehr, 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 sehr guter Preis.
Ja.
Herrlich.
Sehr gut. Wie bist du nur zum Chris von Weinfuhrer gekommen? War das auch so eine Connection über die Kolleginnen und Kollegen?
Ja, das hat mir da Carsten gemacht.
Danke, Carsten. Ja. Danke, bester Herr Saalwächter.
Danke, Carsten.
Carsten Saalwächter, immer bester Mann. Ist so.
Sehr gut.
Gut gemacht, ja. Ja.
Jetzt haben wir schon so ein bisschen über deine eigenen Strukturen gesprochen, über das, wie dein Weiner, dein Sortiment strukturiert ist. Mir würde es nur interessieren, weil du doch unser erster Südtirol-Folge bist, die wir ausstrahlen werden im Rundfunk.
Im Rundfunk, na servus.
Ich würde mit dir voll gerne ein bisschen drüber reden, wie ist Weinbau in Südtirol grundsätzlich und auch im Eisacktal? Was ist da besonders dran? Wie funktioniert das Ganze? Was sind die Besonderheiten da?
Also fangen wir vielleicht bei Südtirol an, ja. Dass wir das quasi Ganze haben. Südtirol ist mit 5.300-400 Hektar sowas, also ein recht überschaubares Weinanbaugebiet, würde ich sagen. Dennoch hat es geschafft, sich recht einen guten Namen, recht eine gute Marke aufzubauen. Sicher auch dank dem Tourismus, was sehr gut funktioniert. Die Besonderheit, finde ich, ist, dass wir in Südtirol sehr klein strukturierte Weinberge und sehr klein strukturierte Lagen hat. Mhm. Also wir haben da eine extreme Vielfalt, sei es vom Boden, da was über Schiefer, über Moränenablagerungen, Porphyr, Granit, also wirklich sehr, sehr viel. Höhenlagen, nächste wichtige Thema, das geht von tiefste Weinberg, weiß ich gar nicht, aber ich schätze mal so 200, 300 Meter vielleicht, ja. Bis auf über 1000. Also auch sehr weit gestreut, sehr unterschiedliches Klima, was auch die Sache sehr interessant macht. Und dann kann man halt darüber diskutieren, ob jetzt so der riesengroße Rebsortenspiegel, was wir haben, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist.
Ja.
Kann man diskutieren. Aus meiner Sicht vielleicht ist es ein bisschen zu viel.
Ja.
Natürlich ist halt jede Lage auch sehr individuell und funktioniert auch ganz anders. Also irgendwo hat es schon eine Berechtigung, aber so ein bisschen gestrafft vielleicht wäre schon auch oft schöner. Und vor allem, was ich finde, wenn man den autochthonen Sorten wieder ein bisschen mehr Bühne bieten hat.
Ja.
Wird eh viel getan, es wird auch kommen, aber noch nicht auf einen Punkt, wo ich persönlich jetzt sagen würde, es passt eh schon gut.
Ja.
Weil wenn wir von Vernatsch reden, wenn wir von Lagrein reden, müssen wir auch von Gewürztraminer sprechen. Irgendwie, also, oder vielleicht auch leise möchte gerne autochton. aber es sind schon coole Sorten. Ja. Also man kann schon wirklich schöne Weine draus machen.
Gerade dieses Höhenthema ist natürlich was, was mich immer sehr fasziniert. Wir haben in Österreich durchaus also ein bisschen Weinbau auf Höhen, aber nicht so wie da.
Richtig.
Das geht sich halt einfach weit nicht aus. Du hast ja auch Weingärten, die sind von 6 bis 820 Meter Hechen, gell?
Genau.
Also richtig weit oben.
Genau.
Was sind da so die Besonderheiten? Auf was muss man da besonders aufpassen?
Vor allem, würde ich sagen, Lesezeitpunkt.
Ja.
Wenn wir es jetzt mal wirklich ganz abbrechen. Natürlich haben wir noch andere Austriebssituationen, arbeitstechnisch am Weinberg weiter vor oder weiter hinten, das ist eh ganz normal. Aber halt Lesezeitpunkt muss man noch sehr gezielt wählen. Es ist halt auch ein großer Vorteil, weil die paar Jahrgänge, was ich mitgemacht habe, haben wir eigentlich schon sehr viel verschiedene gehabt. Also leicht kalt, Regen, kühl, nass, bis leicht heiß, trocken. Ja, alles bunt gemischt, alles dabei gewesen und heim hilft es noch sehr. In heißen Jahren ist vielleicht die tiefste Lage ist schon zu warm für die Sorte. Dann hat man die Härchenlage zum Ausgleichen und in kalten Jahren halt genau umgekehrt. Und das ist halt ein großer Vorteil, wenn man noch sehr viel spielen kann und sehr viel verschiedene Partien noch im Keller hat, wo man dann auch im Verschnitt einfach das Beste rausholen kann.
Ja.
Das heißt, du baust da die Höhenlagen dann unterschiedlich aus?
Genau, also wir sein, die Vinifikation ist sehr klein strukturiert. im Endeffekt kriegt jede Terrasse, beziehungsweise manchmal zwei Terrassen, was zusammengefügt werden. Aber da reden wir noch einer Größenordnung von 500 bis 1000 Quadratmeter.
Okay, ja. Also klar.
Also
klar.
Was ohne Vinifizierung ist sozusagen. Und durch den haben wir viele Fässer, viele Bausteine und über den Verschnitt können wir noch wieder für uns das Beste rausholen. Ohne Hilfsmittel.
Wie viel Fässer sind das dann gefüllt jetzt pro Wein? Ich meine, das kann man wahrscheinlich nicht einmal auf den Jahrgang natürlich runterbrechen, aber ungefähr Pi mal Daumen, damit man sich was vorstellen kann?
Die meisten Fässer sind sicher ein paar Silvaner, ist die meiste Fläche, die meiste Menge. Aber da sprechen wir noch so von, sagen wir, ja, 10 bis 15 Fässer. Ungefähr, sei es Halbstückfässer wie ein Barrique. Also da spielen wir auch wieder ein bisschen. Pinot sind wir noch halt momentan so um die 10 Fässer.
Ja.
Wo wir noch 3 verschiedene Ausgangsweine haben, sozusagen. Ja, Riesling ein bisschen weniger. 5, 6, 7 Fässer. So, das hängt stark von Jahrgang ab.
Ja, na klar.
Ja.
Spannend.
Aber für mich macht es natürlich sehr viel Sinn, dass du sagst, deswegen das Sortiment sollte nicht nur straff bleiben, weil es halt einfach für die super ist, sich zu fokussieren, sondern du hast eben diese Möglichkeiten zu spielen, auszubalancieren und so weiter mit den verschiedenen Lagen, die du hast. Und ich meine, wenn du von jeder Lage halt von mir aus ein Fassel hast, dann kommst du auch nirgends hin damit, ne? Das ist halt wieder das nächste Problem.
Ja, sicher.
Ist ein bisschen schwierig. Und das.
Aber hat es dich schon mal gustert, so ein einzelnes Fass wirklich separat abzufüllen, weil es so dermaßen geil war?
Ja, hits me. Es war halt marketingtechnisch nicht intelligent.
Ja.
Okay. Also dann hätten wir fast gleich viel Sonderabfüllung wie Basis, wenn man so will, gehabt.
Ja.
Und das macht halt keinen Sinn.
Ja, gut. Ja.
Also wir waren bis letztes Jahr, haben wir eben 1 Hektar vom Onkel dazu übernommen. Mhm. Aber bis dahin waren wir zu klein.
Ja.
Um das irgendwie nochmal zu teilen. Das ist sich nicht ausgegangen.
Ja. Was war es denn? Was hat denn gekostet?
Hängt ein bisschen bis zum Schluss von Ausbau hin war es einmal ein Rieslingfassel. Ja. Super schön war.
Ja.
Bis so Mitte von Ausbau war es einmal ein Silvanerfassel, was noch aber sehr zickig war und sich noch nicht mehr so super schön weiterentwickelt hat. Aber das gehört halt auch dazu.
Ja,
sicher.
Ja, das war Silvaner von den alten Reben, Jahrgang 22. Der hat noch extrem lang gegoren. Also 2 Jahre hat er gegoren.
Ja.
Und leider zum Schluss außen ist er ein bisschen gekippt.
Ja, okay.
Noch ist es nicht mehr rausgegangen. Ja. Aber er hat sich lang gut gehalten, also echt schön gehalten.
Ja, schade.
Aber das kann halt passieren.
Es gehört halt auch, ist halt auch Berufsrisiko quasi.
Ja, genau.
Und so das Eisacktal generell, ich meine, Steilhänge, klar, gibt es bei euch überhaupt irgendwo flache Stiegel? Gefühlt nicht.
Fast nicht. Also es ist alles im Hang. Es ist alles quer terrassiert. Mit Trockensteinmauern, Steinmauern durchzogen, um einfach die Steilheit ein bisschen zu brechen.
Ja.
Eisacktal ist mit so 370, 80 Hektar mittlerweile richtig kleines Anbauungsgebiet.
Ja,
wie haben wir eh schon gesagt, gibt es 2 große Genossenschaften und noch sehr, sehr viele kleine Winzer. Also insgesamt sind so gut 20 Selbstvermarkter im Eisacktal zu Hause. Mittlerweile ist hier noch ein Mix zwischen klassisch und total natural. Also da ist sehr viel passiert und das ist richtig cool.
Nice.
Und ja, es ist ein Weißweingebiet. Also Rotwein, müsst ihr schätzen, aber vielleicht 5%.
Okay. Ah, wirklich so wenig?
Also so hart hat sich das drauf. Ja, das hat gesagt, vorher war das schon rot und das hat sich einfach wirklich komplett...
Das hat sich komplett gedreht. Ja. Das hat sich effektiv komplett gedreht, angefangen in die 60er Jahre mit Müller-Thurgau Silvaner als Hauptsorten. Danach ist Müller-Thurgau sehr rückläufig gewesen. Und da sind halt viele Sorten gekommen. Also wir haben mittlerweile auch sicher 15 Sorten, so, was in Eisacktal umgebaut werden. Und hauptsächlich ist es, glaube ich, mengenmäßig mittlerweile der Kärner.
Mhm, Kärner.
Silvaner leider Gottes auch ein bisschen verdrängt. Aha. Wobei es schon auch noch an zweiter Stelle von der, okay, Menge steht. Ja. Er war lang Platz 1, aber ja, ist von Kärner überholt worden, weil es markttechnisch für viele einfach leichter ist, Kärner zu verkaufen als Silvaner. Ja, okay.
Wirklich?
Ja, das ist für italienischen Markt, Südtiroler Markt,
geht es ist trotzdem das, besser.
Ist das ein Fakt.
Faszinierend. Org.
Und danach haben wir halt viele Sachen,
ja,
wie ein bisschen Riesling, ein bisschen Grünfeldliner, Ruhländer, Weißburgunder, ja, Gewürztraminer und so weiter.
Immer dieser Gewürztraminer am Schluss,
ja,
noch.
Ja. Ja, man muss ihn halt nach wie vor erwähnen.
Aber das heißt, rotweintechnisch, weil du das vorher erwähnt hast, war Lagrein und Vernatsch bei euch nie ein Thema?
Bei uns nicht, weil wir zu kühl waren.
Ah, okay, das heißt, es, okay, ist einfach nie reif geworden quasi. Und
genau,
deswegen war es nicht.
Ja,
ah,
ja gut, es hat es wirklich weit herum. Ja, ja, verstehe schon.
Und mittlerweile sind wir ja alle noch ein kühles Gebiet, ja, aber halt eh schon nicht mehr so kühl.
Ja.
Und, aber früher war es effektiv zu kalt.
Ja.
Und wir haben ein paar einzelne Vernatschstücke stehen und die wären nach wie vor nicht wirklich gut.
Okay.
Ja. Ah ja.
Das geht sich einfach nicht aus.
Das finde ich spannend, wenn man doch das müsste mittlerweile dann eigentlich gehen. Aber
die, was wir haben, stehen schon auch in der kielsten Lage vielleicht.
Ja.
Okay, gut.
Vielleicht auch nicht
vielleicht
so geschickt.
Selber, ja, schuld.
Was mich natürlich noch interessieren wird, wenn wir schon über das Eisacktal und auch über die Historie diskutieren, wie siehst du die Zukunft vom Eisacktal auch, was jetzt Rebsorten betrifft, weil du es dir eh schon anklingen lassen, so ein bisschen, vielleicht wird es wieder Rotwein. Ist das was, was du in den nächsten 15, 20, 30 Jahren relevant siehst, oder ist das was, wo du sagst, ja, schauen wir mal, ob das wirklich passiert?
Das wird sicher auch relevant,
ja,
weil es ist effektiv schon ein bisschen ein Wandel da. Also jetzt nicht unbedingt der Wandel hin zu komplett Rotweingebiet, aber der Wandel hin zu Pinot.
Mhm.
Da ziehe ich noch die größeren Betriebe ein bisschen mit. Und ich finde das auch sehr spannend, weil es ist schon eine Sorte, was aus meiner Sicht sehr gut funktioniert und auch bei den größeren Betrieben einfach auch die filigrane, feine Stilistik rausbringt.
Mhm.
Und das ist noch schon sehr spannend da zu sehen. Wir werden sicher ein Weißweingebiet bleiben,
ja,
aber ich denke eben, Rotwein wird einen gewissen Stellenwert erreichen.
Ja gut, das ist eh die natürliche Entwicklung. Im
Normalfall. Ja, sicher.
Klar. Und ich meine, gerade bei so einem Sohn, das geht schon mit Rotwein.
Ja, ja, klar. Da reift er halt dann schon auch was aus, auch wenn wir da Höhenlagen haben und sonst was. Und wie du ja gesagt hast, es gibt halt trotzdem Höhenunterschiede. Ne?
Mhm.
Ist das bei euch auch so, dass es wirklich bis auf 200 Meter runtergeht, oder fängt es im Eisacktal trotzdem nochmal höher an?
Im Eisacktal, das beginnt ja bei Bozen, kann man,
ja,
sagen.
Ja.
Haben wir mal sein, paar 500 Meter.
Okay.
Ah. Müsste ich schätzen.
Ja, ja.
Du fängst bei 500 Meter an. Wahnsinn.
Ja, okay.
Ungefähr und geht noch bis, ja, 900 Meter. So.
Ja, ja. Aber das heißt, wir kommen, ja, gar nicht so weit runter in Wirklichkeit.
Nein. Mhm.
Ja.
Bozen. Also Bozen ist die tiefste, ja.
Weil wir jetzt gerade so ein bisschen über das Thema Rotweine geredet haben und den Pinot im Glas haben, erzähl mir ein bisschen im Detail, wie die Vinifizierung vom Pinot läuft. Also so ein bisschen von Trauben kommen einer. Was machst du mit denen? Wie wird der Wein so, wie er ist?
Pinot haben wir einen Zugang, wo uns die Vielfältigkeit eigentlich sehr wichtig ist.
Mhm.
Das fängt eigentlich in Weinberg schon an. Das heißt, wir arbeiten mit vielen verschiedenen Genetiken,
mhm,
was aus meiner Sicht bei Pinot extrem wichtig ist. Sei es deutsche Genetiken, deutsche Massenselektionen, französische Massenselektionen, französische Klonselektionen, also schon bunt gestreut. Und jede Genetik wird noch im Keller für sich behandelt. Das heißt, wir machen zum Teil so bis zu 30% Ganztrauben.
Ja.
Wir machen teilweise Kaltmazeration. Wir machen teilweise eine reduktive Verarbeitung. Und genau ist in Gegenpart da.
Mhm.
Wir machen eine oxidative Verarbeitung. Wir lassen die Ganztrauben weg, arbeiten allein mit Stängel. ohne ganze Bären arbeiten, ohne Kaltmazeration, und so kriegen wir halt eine große Vielfalt in die Fässer.
Schon mega kleinteilig auch von der Verarbeitung her.
Puh. Sehr kleinteilig, sehr klein strukturiert, und jedes Fass wird noch individuell entweder überschwallt und gestoßen. Also gerade wie es fürs sensorische Empfinden richtig ist. Und unterm Strich wird das noch wieder zusammengefügt nach ein Jahr in gebrauchtem Holz zum Fürting Wein sozusagen. Mhm. Und der Verschnitt bleibt nachher, nach dem Jahr im gebrauchten Barrique, bleibt er nochmal ein halbes Jahr in Edelstahl. Mhm. Und das ist der Wein, was wir jetzt, was wir verkostet haben.
Der ist schon im Edelstahl.
Der ist im Edelstahl. Mhm. Den haben wir so vor 3 Wochen ungefähr haben wir im Verschnitt gemacht. Mhm. Und der bleibt so bis Februar, März in Edelstahl, wird nachher gefüllt.
Sehr, sehr schön.
Und der ist jetzt schon so schön balanciert.
Fast proben die so ausschauen, das ist absoluter Wahnsinn.
Nice.
Sehr, sehr, sehr schön.
Jetzt klingt das ja schon erstens sehr kleinteilig, das hast du ja schon gesagt, aber gefühlt auch sehr kompliziert, weil du bei jedem Fassel genau wissen musst, was, wie, wann du machst. Machst du da vorher jetzt Black gesagt einen Plan und sagst, okay, passt, ich will genau 3 Fässer, wo wir Ganztrauben arbeiten, 3 Fässer, wo wir reduktiv arbeiten? Oder ist es dann wirklich noch Gefühl, was die einzelnen Weingärten da geben, die einzelnen Genetiken da geben? Oder wie gehst du das an?
Also Plan haben wir nicht wirklich. wir schauen halt logisch generell in Jahresverlauf an, und dann macht man sich eh schon im Sommer und allem Gedanken, wie man zu umgeht. Man ist ja auch wieder ein Jahrgang weiter, was gut funktioniert hat, was nicht. Aber wir beziehen es einerseits auf die Genetik und auf den Weinberg.
Ja.
Also auf die Einzelterrasse, wenn man so will. Und dann ist es ein bisschen ein Experimentieren. Zum Beispiel sind wir drauf gekommen, dass mit unserer Massenselektion aus Assmannshausen, dass da ganz Trauben gar nicht funktionieren, weil das einfach viel zu überparfümiert wird.
Okay.
Und das war der erste Jahrgang. Da haben wir Kaltmazeration gemacht mit ganz Trauben. Viel zu viel Frucht.
Ja.
Und eigentlich, okay, zweiten Jahrgang haben wir nachher die Kaltmazeration weggelassen. Leider mehr ganze Trauben. Allem noch zu viel Frucht. Es ist nach allem teilweise wieder im Verschnitt reingekommen. Hat es funktioniert. Aber halt nicht alles. Nicht?
Ja.
Und das dritte Jahr haben wir dann gedacht, okay, machen wir keine Ganztrauben mehr, keine Kaltmazeration. Aber die Stängel brauchen wir, weil das gibt in denen. Bis dann haben wir halt die ganzen Trauben vorgelegt, mit den Füßen hingestampft und dann die geriebelte Maische oben drüber. Und siehe da, viel weniger Frucht, viel mehr Würze, coole Reduktion. Hat funktioniert. Und so,
Sehr schön.
Ist halt ein Lerneffekt im Endeffekt, ja.
Aber das ist, weil du vorher gemeint hast, naja, einen Plan haben wir nicht wirklich so strukturiert, Plan, so durchdacht.
Und hast du das mit den auf einzelne Selektionen und auf die Weinberge beziehen? Hast du das sofort im ersten Jahr, war dir das klar, dass du es das so machen willst?
An sich eigentlich schon, weil es ist nicht die einzelnen Weinberge sind sehr individuell gelegen innerhalb von der Loge, vom Weinberg hast sehr unterschiedliche Gegebenheiten. Und selbst zwingt uns fast ein bisschen klein strukturiert zu arbeiten. Mhm. Weil wir haben jetzt, wenn wir zum Beispiel da einen Betrieb, das ist die Loge Lana, wenn wir die hernehmen, das sind 2 Hektar, ist ja im Endeffekt winzig, wenn man so will. Und in den 2 Hektar haben wir etwas, was nach schon wieder mehr Süden schaut, das andere dran mehr Richtung Osten, da sind wir auf 750 Meter, auf 620 Meter. Mhm. Dann haben wir schnell kommt da, ist Grundgestein der Felsen, also eine Auflage von 1 Meter Boden bis hin zum Beispiel 2,5-3 Meter.
Ja.
Dann ist tiefgründigere Boden, weniger, mehr Steine. Und das ändert sich halt. Und ich glaube, um das Beste rauszuholen, macht noch das Klanstrukturierte durchaus Sinn, weil man danach halt wieder viele Möglichkeiten hat.
100%, ja. Aber man muss halt trotzdem das von Anfang an sich schon so überlegen. Das finde ich halt so faszinierend. Weil
und dann das Durchhaltevermögen haben, das jedes Jahr zu machen.
Ja, schon geil.
Absolut. Na gut, dann haben wir noch die Abschlussfrage. Du kennst das eh. Wie geht's weiter?
Ich kenn's.
Es ist nicht einfach.
Wie geht's weiter?
Wie geht's weiter?
Es wird weitergehen, so wie am Onkelpo, denke ich. Mhm. Also der Weg ist der. Wir wollen ein paar Stellschrauben verfeinern, sicherlich, weil es gibt allem irgendetwas zu verfeinern. Wir wollen irgendwann die Gesamtfläche selber einkellern und vermarkten. Also die Gewürztraminer werden irgendwann Geschichte sein. Mhm. Und da einfach schauen, noch detaillierter, gezielter hinzuarbeiten und hoffentlich, dass das gut hinhaut. Mhm.
Hast du noch irgendeinen Wunsch, irgendwas, was du wirklich gerne machen würdest, was aktuell einfach noch nicht geht? Sei es nur irgendeine spezifische Rebfläche, irgendeine spezifische Lage, Rebsorten oder sowas in Richtung dazu zu nehmen? Gibt es irgendwas, was du wirklich machen willst noch?
Momentan eigentlich nicht. Finde ich gut, so wie es ist. Wir wollen ihn auch nicht wirklich vergrößern. Mhm. Weil so zukunftstechnisch der Wunsch ist eigentlich, dass wir auch Bauern bleiben dürfen und können. Also wir wollen uns wirklich auch zukünftig auf unsere Arbeit im Weinberg, im Keller fokussieren und konzentrieren und nicht irgendwann der Geschäftsmann, was 150 Tage im Jahr unterwegs ist, das mich nicht zufriedener machen.
Ja.
Ja.
Nachdem du jetzt die eigentlich letzte Frage ja schon kennst, kann das natürlich nicht die letzte Frage sein, sondern ich muss natürlich, nochmal eine Sonderfrage stellen, damit du nicht schon gewusst hast, was da am Schluss kommt. Mich würde interessieren, weil du das vorher auch angesprochen hast mit dem Lehrgeld bezahlen, was war die Situation, wo du sagst, da habe ich am meisten Lehrgeld bezahlt? Gibt es einen Moment?
Das ist wirklich eine gemeine Frage.
Ja, ja, ich weiß. Aber du, die Profis müssen wir extra herausfordern.
Nee, stimmt.
Jetzt langfristig gesehen, glaube ich, war die Entscheidung, eben den hochqualitativen Riesling-Klon zu pflanzen, mit so einem geringen Ertrag, die Situation, was man allem noch am meisten spürt. Mhm. Weil es ist ja, wenn das jetzt im Keller super Wein werden würde, dann wäre es ja voll okay.
Yeah.
Aber es ist halt nicht der Fakt. Also es ist gleich gut wie der Rest.
Okay.
Aber wir arbeiten halt echt mit 3000 Kilo.
Ja. Und du arbeitest im Endeffekt das doppelte Black gesagt für die...
Genau, ja. Genau. Ja. Das ist eigentlich so, was uns wahrscheinlich am längsten auch noch begleiten wird.
Ja.
Aber ist eh okay, passt schon.
Ja. Klar, weil du kannst jetzt auch nicht sagen, ja passt, jetzt reißen wir das wieder raus oder sonst was.
Ja, eben.
Sehr schön. Aber jetzt finde ich es ein sehr schöner Lerneffekt.
Ja, ja. Das bleibt schon im Kopf.
Ne? Ja, das glaube ich. Spätestens zur nächsten Riesling-Ernte natürlich.
Ja. Und überhaupt, wenn so wie Jahrgang 25, wenn für die 3000 Kilo noch so 1000 Kilo faul sein, dann ist es umso
schöner. Au, das tut halt extra weh.
Ja. Aber ja, es gehört dazu.
Tja.
So ist es.
Gut, vielen, vielen Dank, Daniel.
Yes. Schön, dass ihr da wart. Hat mich gefreut.
Schön war
Danke,
das.
Danke, dass wir da sein haben dürfen. Danke natürlich auch an den Südtirol Tourismus, der diese Reise ermöglicht, muss man natürlich auch nochmal sagen.
Genau, danke Südtirol Tourismus.
Und danke euch natürlich allen fürs Zuhören. Wir sind damit am Ende unserer Folge angelangt und wie immer freuen wir uns sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Achtung, wie immer, die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig schicken, weil sonst ist es ja keine Überraschung mehr. Ihr könnt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts folgen. Wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns auch unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at findet ihr immer eine Zusammenfassung, Fotos natürlich, Verkostungsnotizen und alles, was dazugehört. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.